Im ARD-Interview der Woche Ulrich Schneider, der bisherige Geschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, ein Soziallobbyist. Gerade hat er sein neuestes Buch veröffentlicht, dessen Titel klingt wie eine Anklageschrift. Krise, das Versagen einer Republik. Und seit dieser Woche ist Ulrich Schneider jetzt auch im Ruhestand. Herzlich willkommen, Herr Schneider.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Herr Schneider, Sie sind frisch gebackener Ruheständler. Andere kaufen sich da nochmal ein schickes Auto, machen eine Weltreise oder freuen sich einfach auf mehr Zeit mit den Enkeln. Was planen Sie?
Also ich will tatsächlich mehr Bücher schreiben und mehr, vor allen Dingen auch mehr Zeit nehmen für Bücher. Also als Hauptgeschäftsführer, klar, wann schreibt man? Man schreibt am Wochenende, man schreibt nachts, man schreibt im Urlaub und jetzt wirklich ja, einen Tag mal so einem Schreiben zu widmen und dann natürlich mein großes Hobby. Ich mache sehr viel Musik immer schon und auch das will ich vertiefen und vor allen Dingen aber ausschlafen. Wirklich ausschlafen und nicht ja, jeden Morgen mit Adrenalin wirklich auf 100 aus dem Bett springen und gucken, was muss jetzt wieder ganz schnell gemacht werden. Also ich freue mich drauf, sehr.
Was haben Sie denn für Buchprojekte? Sollen das dann wieder Bücher werden, wo es um soziale Ungerechtigkeit geht oder vielleicht mal ein Roman?
Nein, Roman auf keinen Fall. Also da würde ich mich übernehmen. Ich glaube, die lese ich lieber. Ich lese sie lieber vor allem Krimis. Nein, ich werde bei Sachbüchern bleiben. Aber ich kann jetzt, wo ich, sagen wir mal, nicht mehr Hauptgeschäftsführer bin eines Wohlfahrtsverbandes, kann ich mich allgemeiner äußern. Ich kann mich der Gesellschaftspolitik zuwenden. Ich kann auch freier sprechen. Ich brauche keinerlei Rücksichten mehr auf irgendwas zu nehmen. Und das heißt, was weiß ich, zwei Titel schweben mir immer vor, da kann ich mich noch gar nicht entscheiden, wo ich da die Ideen sammeln soll. Das eine würde heißen Neubeginn und das andere Früher war alles besser.
Das ist so, früher war alles besser?
Nicht alles, aber es fällt schon auf in den 25 Jahren, wo ich die Hauptgeschäftsführung gemacht habe, dass ich die Gesellschaft meines Erachtens unter dem Stichwort Solidarität und Soziales nicht zum Positiven verändert hat. Wenn man mal anschaut, die rein nackten Kennziffern, die wir haben, als ich begann, war die Armutsquote bei etwa 11%, jetzt ist sie bei 17%. Als ich meinen Job begann, hatten wir etwas über 2 Millionen Menschen, die auf Sozialhilfeniveau, also wirklich ganz unten leben mussten. Jetzt sind es über 7 Millionen Menschen, unter anderem durch die Agenda 2010. Man hatte hier einen ganzen Zweig der sozialen Sicherung, nämlich die Arbeitslosenhilfe, ersatzlos abgeschafft. Wenn ich mir den Sozialstaat anschaue, die Leistungen, die erbracht werden, es war früher selbstverständlich, dass eine Krankenkasse ein Brillengestell bezahlte. Es war auch selbstverständlich, dass das BAföG ein auskömmlicher, verlorener Zuschuss, wie man es nennt, war. Sprich, es musste nicht zurückgezahlt werden. Wir hatten mehr Kaufkraft in der Sozialhilfe als heute im Bürgergeld. Das Rentenniveau war bei etwa 60% und nicht wie jetzt bei unter 50. Also wenn man all diese Kennziffern nimmt, nein, wir haben uns nicht zum Besseren entwickelt. Ganz im Gegenteil, diese Gesellschaft ist unsozialer und unsolidarischer geworden. Das wäre mein Fazit.
Hat der Paritätische dann versagt?
Einmal muss man sehen, der Paritätische ist ja nicht nur zur Armutsbekämpfung da. Der Paritätische ist ein Wohlfahrtsverband. Ich glaube, sein Markenzeichen war es auch immer und ist es, wird es auch bleiben, nehme ich an, dass wir gesellschaftliche Bewegungen aufgegriffen haben und Menschen erstarkt haben in dem, was sie tun. Was die Armutsfrage anbelangt, ja gut, da ist das so ähnlich wie bei mir zu Hause, wenn meine Familie immer sagt, Uli, du gehst jetzt 2-3 Mal die Woche in den Fitnessclub, wann sieht man denn mal was? Und ich muss dann immer antworten, ihr würdet euch wundern, wie ich aussehe, wenn ich dort nicht hingehe. Sprich, wir wissen nicht, wie es ohne Parität gewesen wäre und wie ein Sozialstaat aussehe. Vielleicht wäre alles noch viel tiefer gespalten.
Aber ist es nicht auch sehr einfach, sich da sozusagen darauf auszuruhen, dass das theoretisch noch schlimmer sein könnte?
Ja gut, es ist erstmal eine Option, die da ist, die muss man mitdenken und es ist, wie es ist, ganz einfach. Zufrieden bin ich nicht, sage ich ganz offen.
Was lief denn falsch oder was hätten Sie denn rückblickend gerne anders gemacht?
Ich glaube, wo wir alle so ein bisschen reingeschlittert sind und nicht frühzeitig reagiert haben, ist die Tatsache, dass nach dem Mauerfall 1990 ein neoliberales Denken in fast allen gesellschaftlichen Feldern plötzlich Platz gegriffen hat. Wir hatten vorher wirklich viel stärker kollektive Systeme. wo Menschen sich zusammentaten, wo Menschen sagten, wir wollen gemeinsam etwas gestalten. Die Rentenversicherung ist ein Ausdruck davon, die Krankenversicherung ist ein Ausdruck davon. Alles das wurde geschliffen und es wurde dem Menschen klargemacht, du bist deines Glücks Schmied ganz allein. Es wurde Menschen klargemacht, Wettbewerb ist immer gut in allen gesellschaftlichen Bereichen. Du musst dich durchsetzen, sei es am Arbeitsplatz, sei es im Privaten. Letztlich kommt es immer auf Konkurrenz an und Loyalität, wenn ich das mit früher vergleiche, zählt im Betrieb zum Beispiel oder sonst wo eigentlich immer nur so lange, wie der eigene Vorteil gewahrt ist. Das war früher schon alles anders. Eine Kollegenschaft war eine Kollegenschaft, zu der stand man. Man hat nicht nur immer seinen Vorteil gesucht. Und ich glaube, diese maßlose Vereinzelung, die im Denken der Menschen Platz gegriffen hat, dieses permanente Ellenbogen ausfahren, was ja auch angepriesen wird als etwas Fortschrittliches, als etwas, was die gesamte Gesellschaft weiterbringt, das hat unsere Gesellschaft letztlich wirklich fundamental verändert.
Schauen wir mal auf Ihre Lebensgeschichte. Sie kommen selber aus einer Arbeiterfamilie. Ja. Inwiefern hat Sie das geprägt, auf diesem Weg diesen Job anzunehmen?
Ich glaube, was mich geprägt hat, sind zwei Dinge. Das eine ist zu erleben, wie mein Vater sich krumm malocht hat und es ihm keiner gedankt hat. Der hat sich wirklich kaputt malocht. Der hat nicht mal das Rentenalter geschafft. Und wirklich mit Jobs, es waren Knochenjobs. Und das war schon so, dass mich das ungeheuer zornig und nachdenklich machte, als mein Vater starb 1977. Und das andere war, das darf ich nicht unterschätzen, ich war Pfadfinder. Und ich glaube, da habe ich unheimlich viel mitgenommen. Durch diese pfadfinderische Erziehung, wer es mal so nennen will, jeden Tag eine gute Tat und allzeit bereit. Und wir wurden wirklich bei den Pfadfindern zu Menschen geführt, die unsere Hilfe brauchten. Wir haben gelernt, die Augen aufzumachen. Unser Kaplan hat uns immer zu älteren Damen geschickt, die alleine leben, damit wir gucken, wie es ihnen geht und ihnen einen Kaffee mitbringen und Ähnliches. Wir sind in, wie man es damals nannte, Obdachlosenviertel gegangen und haben geguckt, wie geht es den Kindern da, was können wir für sie tun und Ähnliches. Ich glaube, das hat mich auch sehr geprägt. Beides zusammen hat mich dann zu der Berufsentscheidung gebracht, dass ich mit Kindern arbeiten wollte, mit Jugendlichen. Ich wollte eigentlich praktische Jugendarbeit machen für benachteiligte Jugendliche, weil ich dachte, erstmal kannst du denen wirklich helfen, die es brauchen. Das andere ist, wenn ich Gesellschaft verändern will, fange ich doch am besten bei der Jugend an. Also ein 80-Jährigen, da werde ich nicht mehr viel bewegen. Aber so ein 8-Jähriger und 8-Jährige, das sind die, die mal diese Gesellschaft tragen. Und da wollte ich dem was mitgeben gerne.
Sie haben Erziehungswissenschaften studiert. Wie haben Sie denn den Sprung geschafft, raus aus der Arbeiterfamilie rein in die Akademie? Ist ja nicht so einfach, schon ganz in der Zeit.
Das eine ist, es wurde das BAföG eingeführt damals. Und wenn das BAföG nicht gewesen wäre, glaube ich, hätten meine Eltern schon natürlich darauf gedrängt, dass ich jetzt schnell auch mal Geld nach Hause bringe. Von irgendwas muss man ja leben. Das war, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, um diesen Sprung zu schaffen. Und das andere war, dass ich Menschen immer hatte, die an mich glaubten. Also meine Oma, wenn ich die besucht habe, sonntags mit der Familie, ihr Standardspruch war, wenn es um Schule ging oder anderes, der Uli, der macht das bisschen schon. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wie wichtig das für Kinder und Jugendliche ist, zu erleben, dass man ihm was zutraut. Und das Gleiche war bei meinem Vater auch immer. Mein Vater hat sich nie um meine Hausaufgaben oder Ähnliches gekümmert, sondern immer nur gesagt, du machst das schon. Und das hat mir wirklich unheimlich geholfen. Ich hatte den Eindruck, irgendwann habe ich selber geglaubt, ich mache das schon.
War dein Verständnis dafür da, dass Sie studieren wollen? Weil oftmals ist das
oh,
ja
da. Man war unheimlich stolz. Och Gott, ich war der Erste in der Geschichte unserer Verwandtschaft, der Abitur gemacht hat. Und da war schon unheimlich stolz da. Und als ich dann studierte, war mein Vater ja schon verstorben, war meine Mutter halt unheimlich stolz darauf, dass ich halt studierte. Und als ich dann promovierte und meine Mutter mitnahm zur Universität, zur Verleihung der Urkunden und zu der Feier, das war für sie schon ein Riesentag. Denn man muss sehen, Arbeiter damals hatten ja geradezu, so habe ich es zumindest erlebt, häufig geradezu wirklich unterwürfigen Respekt vor Akademikern. Also Ärzte, Lehrer, Pfarrer, das waren für sie wirklich Halbgötter, für viele, die im Arbeitermilieu aufgewachsen sind. Und von daher war das schon ein Riesending, dass ich da plötzlich zugehörte.
Man sagt ja auch immer, in Deutschland ist der Sprung raus aus der Arbeiterfamilie gar nicht so einfach. Warum haben Sie das geschafft und warum schaffen es andere nicht? Oder was fehlt vielleicht, damit es andere auch schaffen können?
Ich glaube, erstmal der unbedingte Wille meiner Eltern, dass ich es mal besser haben soll. Und was heute anders ist, damals hatte man mehr Aufstiegsmöglichkeiten. Für meinen Vater war immer völlig klar, der hat mir gesagt, Uli, mach einen Hauptschulabschluss, dann wirst du Arbeiter, machst aber auch dein Geld. Machst du Realschule, dann gehst du, wie er so gesagt hat, ins Büro, da brauchst du ja die Hände nicht mehr schmutzig machen. Und sieh zu, dass du Abi machst, dann gehst du sowieso auf einen anderen Planeten. Und das war auch damals ja wirklich eine ganz handfeste Perspektive, die man hat. Das war nicht einfach hingequatscht. Und unter freier Berufswahl, wenn man das so hörte als Kind, man hatte wirklich den Glauben, man könnte sich irgendwann mal seinen Beruf einfach aussuchen. Und so war das ja auch in ganz, ganz langen Zeiten, dass man, wenn man die Leistung brachte, tatsächlich wahnsinnig viele Optionen hatte. Und das ist natürlich heute deutlich anders geworden, wo vieles einfach verteilt ist.
Warum braucht man denn eine Kindergrundsicherung, um Kindern heute so eine Chance zu geben?
Ja, was heißt Kindergrundsicherung, bräuchte man nicht mal zwingend. Man braucht ein auskömmliches Einkommen für die Familien, ich will es mal so sagen. Wer heute von Bürgergeld bzw. Hartz IV leben muss, hat gar keine Chance, Kinder vernünftig zu fördern. Das ist das eine. Wenn man sich anschaut, was sind da so für Sätze drin? Guck mal, Lebensmittel. Ein Kind soll nach diesen Berechnungen der Bundesregierung 3,80 Euro zugestanden werden für einen ganzen Tag Verpflegung, Wasser, Essen, alles. Wenn man sich anschaut, da sind drin für Windeln wohlgemerkt, 6 Euro im Monat und so weiter und so weiter. Das heißt, die Sätze reichen vorn und hinten nicht. Das andere, was ich für fast noch wesentlicher halte, wenn es ums Geld geht, eine Familie, in der Stimmung immer nur Angst da ist, Angst, finanziell Ende des Monats nicht zu erreichen. Wenn diese Stimmung in der Familie da ist, dieser Frust, dann kann ein Kind nicht fröhlich sein letztlich, wenn das durchschlägt. Und wenn ein Kind nicht fröhlich ist, dann kann es auch nicht optimistisch und lebensmutig sein. Und dann kann ich mich als Erzieher, kann ich mir noch so viel Mühe geben, ich krieg das Kind da nicht raus. Ja. Und deswegen ist Geld wirklich so wichtig. Man darf es nicht ausspielen, Bildung gegen Geld. Existenzielles Sicherheitsgefühl und ist eine ganz wichtige Bildungsvoraussetzung.
Jetzt sind wir mittendrin beim Thema Bürgergeld. Ja. Und Sie hatten jetzt gerade beschrieben, wie das bei Ihnen früher war, dass man Aufstiegschancen hatte, dass man das Gefühl hatte, man kann jeden Job irgendwann mal bekommen, den man nur möchte. Mhm. Jetzt stehen wir wieder vor einer Zeit mit Fachkräftemangel und die Boomer-Generation geht in Rente. Das heißt, es werden dringend Arbeitskräfte benötigt. Dann haben wir doch eigentlich wieder eine sehr gute Zeit in dem Sinne, dass es eigentlich fast keinen Grund mehr gibt, außer Krankheit oder wenn ich jemanden zu Hause pflege, Angehörige pflege, Bürgergeld anzunehmen, sondern man kann doch eigentlich sehr gut einen Job finden heute.
Na, wir haben im Moment einen Arbeitnehmerarbeitsmarkt. Das heißt, er ist gut für die Arbeitnehmer. Beim Bürgergeld muss man ein bisschen genauer hinschauen. Im Moment hat sich ja so eine, ja, gerade durch die CDU, Leute wie Söder, CSU oder Lindemann, CDU, so ein Narrativ breit gemacht, die wollen alle nicht. Die könnten, aber die wollen nicht. Und das ist so nicht richtig.
Wollen alle?
Nein, es geht um Folgendes. Wir haben, oder arbeitsfähig ist nach der Definition der Jobcenter und der Statistik jeder, der 3 Stunden am Tag mindestens arbeiten kann. Und wir haben unter den 1,7 Millionen Arbeitslosen, die im Hartz-IV-Bezug sind, Bürgergeldbezug, haben wir unheimlich viele, die wirklich massiv gesundheitlich beeinträchtigt sind. Und wir bekommen sie kaum vermittelt. Wer nimmt denn einen Arbeitnehmer, der wirklich nur 4 Stunden kann und dann sagt, oder auch in den 4 Stunden vielleicht sich mal kurz ablegen muss, weil die Bandscheibe nicht mitmacht oder anderes. Das sind die Situationen. Und wir haben auch sehr viele chronisch psychisch Kranke unter diesen Menschen. Das heißt, die immer mal wieder eine Zeit lang ausfallen, dann wieder arbeiten können, dann ausfallen. Wir haben mit anderen Worten Menschen drin, zu einem großen Zahl, die brauchen, die wollen arbeiten, aber sie schaffen nicht die harten Arbeitsplätze auf dem ersten Arbeitsmarkt. Deswegen plädieren wir schon lange für den Ausbau des sogenannten zweiten, dritten Arbeitsmarktes, sprich unterstützte Beschäftigung für solche Leute, die es ja auf dem ersten Arbeitsmarkt gar nicht schaffen. Und das sind halt sehr viele und denen tut man Unrecht, wenn man sagt, ihr seid faul.
Sind es die meisten?
Weiß ich nicht. Also ich will mich da nicht so versteigen wie Linnemann und andere und irgendwelche Zahlen immer so in die Welt setzen. Nach unserer Erfahrung, wir haben praktische Erfahrung mit diesen Menschen, sind es aber sehr, sehr, sehr viele. Und wir fordern ja auch immer ein, dass man endlich mal eine Statistik führt. Wie arbeitsfähig sind die denn nun eigentlich? Wir hatten, bevor die Agenda 2010 kam, haben wir ganz viele, die jetzt in Bezug sind vom Bürgergeld, hätten wir damals erwerbsunfähig geschrieben und gesagt, die sind nicht vermittelbar, die können auch nicht mehr. Und dann hat man, als 2010 eingeführt wurde, ja wirklich alles als erwerbsfähig erklärt, was irgendwie noch auf 2 Beinen stand.
Jetzt können Sie aber nicht ausschließen, dass es tatsächlich Menschen gibt, die einfach die Arbeit verweigern.
Das
Warum
ist so,
sind
ja.
Sie denn dagegen, dass die, dass denen das Geld gestrichen wird?
Aber ich sag mal, diese Diskussion interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht.
Wieso denn?
Ganz einfach, weil es so wenig sind.
Aber es ist doch egal, wie viele es sind.
Ja gut, dann von mir kann der Lindemann dann machen, was er will. Er soll nur nicht hingehen und so tun, als seien das, was er behauptet, 100.000 oder sogar Hunderttausende von Menschen. Diejenigen, die wirklich Arbeit und Maßnahmen verweigert haben, waren im Jahr 2023 nach Angaben der Jobcenter 15.000 Personen. 15.000 von 4 Millionen Menschen, die theoretisch erwerbsfähig sind, das ist verschwindend nichts. Und jetzt wird eine Riesendiskussion um diese 15.000 geführt, anstatt zu gucken, was machen wir eigentlich mit den anderen? Warum werden die so schlecht integriert? Warum haben die Jobcenter bei der Vermittlung so wenig Erfolge? Warum die Situation, dass bei denen, die vermittelt werden, die Hälfte nach 3 Monaten wieder zurück im Hartz-IV-Bezug ist? Warum bekommen wir es nicht dauerhaft integriert? Das sind doch die Fragen, um die man sich jetzt kümmern müsste. Was machen wir mit den 800.000 meist Frauen, die aufstocken, die also arbeiten gehen und trotzdem nicht aus Hartz-IV rauskommen, weil sie sich ja gleichzeitig um die Kinder kümmern müssen und so weiter und so weiter? Das sind die Fragen, die mich wirklich interessieren. Und die, ja, sag mal, uns alle weiterbringen würden, aber bestimmt nicht diese ja, symbolpolitischen Diskussionen, die da seitens der CDU aus parteitaktischem Kalkül jetzt bei 15.000 Menschen, die es betreffen würde, geführt werden.
Jetzt kommen Sie aus einer Arbeiterfamilie, haben auch erzählt, dass Ihr Vater selbst mal locht hat, um die Familie zu ernähren. Mhm. Was sagen Sie denn dieser arbeitenden Schicht der arbeitenden Mitte, die selber vielleicht im Moment unter Energiekrise, die war, Krieg in der Ukraine, dann die Corona-Zeit, die reingeschlagen hat, gelitten haben, die sagen, wieso sollen wir jetzt unser Steuergeld auch noch für mehr Bürgergeld bereitstellen? Was sagen Sie denen? Wie hätte Ihr Vater da reagiert?
Das waren, also bei uns im Haus war tatsächlich immer der Spruch, solange ich habe, gebe ich gern. Mit anderen Worten, da wurde nicht auf andere draufgehauen, denen es noch schlechter geht. Wir kannten auch immer Leute, und die waren bei uns in der Wohnung, die arbeitslos waren. Und die suchten auch Leute, die wirklich große Probleme hatten. Und da wurde nicht draufgehauen, also beim besten Willen. Und ich kann auch jetzt nur allen sagen, die mit ihren Steuermitteln das finanzieren. Erstens, es sind wirklich wenige, die es ausnutzen. So wenige, dass es kaum ins Gewicht fällt. Zweitens, jeder von uns kann mal in eine solche Situation kommen. Und das ist einfach ein Sozialstaatsgebot, dass wir uns da Sicherheit schenken. Und das Dritte ist, bei denjenigen, bei denen es selber knapp ist und die nicht wissen und Steuern zahlen, kämpft für bessere Löhne, geht in Gewerkschaften, kämpft für höhere Mindestlöhne, wählt richtig und seht zu, dass wir endlich zu einer gescheiten und gerechten Steuer- und Finanzpolitik kommen. Dann würde sich vieles klären.
Im ARD-Interview der Woche Ulrich Schneider, der bisherige Geschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands. In Ihrem Buch, in dem neuen, schreiben Sie ja, dass Deutschland kein solidarisches Land ist. Sie ziehen das Fazit, Deutschland ist unsozial. Mhm. Sie sagen das wirklich nicht auf die Regierung bezogen, sondern auf das Land. Was soll denn Ihrer Meinung nach jeder Einzelne anders tun?
Na, was ich mir angeschaut habe oder auch nochmal darlege in dem Buch, ist ja die Frage, was tun eigentlich die Einzelnen? Wieso sind wir so überzeugt davon, dass wir ein so wahnsinnig soziales Land wären? Und was immer nach vorne geschoben wird, ist ja das Ehrenamt, was in der Tat wirklich in beeindruckender Weise, gerade dann, wenn es Notsituationen waren, wie das plötzlich in großer Zahl Flüchtlinge zu uns kam, Ahrtal und anderes, was dann wirklich beeindruckt hat. Und das andere sind die Spenden, die so jährlich geleistet werden. Ich habe mal genauer hingeschaut und dann feststellen müssen, okay, etwa 43% nach den einschlägigen Untersuchungen spenden regelmäßig für andere. Das ist eine schöne Zahl. Nur, das heißt im Klartext auch, über die Hälfte spendet nie. Nie ein Cent. Und selbst bei den, ja, Hochbegüterten, wie man es nennt, also da werden gezählt Menschen mit 3 Millionen und mehr auf dem Konto, wird bei einem Drittel niemals irgendwas gespendet. Und beim besten Willen, das ist für mich, für eine Gesellschaft kein Ruhmesblatt. Und das andere beim Ehrenamt, was wird da alles gezählt? Die meisten Menschen, die ehrenamtlich aktiv sind, das ist ja auch toll. Die sind das im Tanzverein, im Trachtenverein und was weiß ich. Sie machen sich und anderen als Bürgerinnen und Bürger eine bessere Gesellschaft. Das ist super. Im sozialen Bereich, also dass man wirklich für andere was tut, sind gerade mal etwa 8%.
Jetzt ist es aber so, dass die Linke in die politische Bedeutungslosigkeit abrutscht. Das heißt, politisch ist das eigentlich für viele gar nicht mehr so interessant, sich dafür einzusetzen.
Ich sag mal, die linke Partei hat Riesenprobleme und muss bangen, bei den nächsten Wahlen überhaupt noch in den Bundestag zu kommen. Eine Linke in der Gesellschaft nämlich sehr stark war.
Und was wählt die?
Nein, was da gewählt wird, wir haben sehr starke linke Flügel bei den Grünen, wir haben sehr starke linke Flügel bei der SPD nach wie vor.
Und wir haben eine Regierung, wo die beiden Parteien tatsächlich auch die Mehrheit innerhalb dieser Ampel stellen.
Ja, ein Trauerspiel, ein gnadenloses Trauerspiel. Ich meine, viele haben ja gehofft, als diese Ampel sich bildete, jetzt wird sich was in Richtung mehr Solidarität, mehr Soziales, mehr Gleichheit, wird sich was verändern, weil ja die SPD und die Grünen wirklich innerhalb der Ampel eine erdrückende Mehrheit haben. Und nun hat es wirklich dieser Lindner geschafft, den beiden mal eben sein Programm zu diktieren. Schon in dem sogenannten Sondierungspapier, in dem er gleich vom ersten Tag an klar machte, Steuererhöhungen sind ausgeschlossen, ebenso wie Veränderungen an der Schuldenbremse, als auch im späteren Koalitionsvertrag. Wir haben hier wirklich in den Grundzügen eine neoliberale Steuer- und Finanzpolitik und auf der aufbauend lässt sich nun mal kein Sozialstaat machen. Und
was wäre denn dann Ihre Wunschkoalition nach der nächsten Bundestagswahl?
Naja, ich gebe ja in meinem Buch zu, dass es im Moment überhaupt keine Konstellation gäbe, die Garant sein könnte oder auch nur Hoffnung machen könnte auf einen politischen Kurswechsel in der Finanz- und Steuerpolitik nach links. Ist einfach nicht im Moment da. Es gibt keine Konstellation. Wir müssen davon ausgehen, leider, dass Deutschland noch einige Jahre ordentlich in Richtung Wand fahren wird. Und können eigentlich nur hoffen, dass in 5 Jahren oder später das Blatt sich zu einem Besseren wendet.
Zum Schluss die Frage, Sie hatten am Anfang gesagt, wenn Sie jetzt im Ruhestand sind, können Sie endlich Dinge sagen, die Sie bisher nicht sagen konnten. Was wären das zum Beispiel für Dinge, die Sie jetzt gerne sagen würden?
Ich kann jetzt wirklich einen Generalsekretär der CDU so kritisieren, wie er es verdient hat, dass er nämlich hier puren Populismus verbreitet, Vorurteile schürt, um hier sein parteipolitisches Süppchen zu kochen, auf Kosten vom Bürgergeldbeziehern, die auch ohne Lindemann schon ein Leben haben, das schwer genug ist. Sowas kann ich jetzt sagen. Das konnte ich in der Deutlichkeit, in der Klarheit als aktiver Hauptgeschäftsführer sicherlich nicht sagen.
Herr Schneider, ich danke für das Gespräch.
Ich danke für die Einladung.